Frau Schneehager, seit kurzem wissen Sie, dass die militant-islamistischen Taliban den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan als lobenswert begrüßen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Dass die Taliban das begrüßen, das kann ich schon verstehen. Ich kann auch die Situation der Taliban verstehen, aber ich befürchte, dass afghanische Mentalität es wieder zu Kriegshandlungen kommt und das Land wieder im Chaos versinkt.
Die Überschrift in der Braunschweiger Zeitung lautete: Man hat mir mein Lächeln genommen. Frau Schneehage, was muss passieren, dass Sie es zurückbekommen?
Ja, ich glaube, das bekomme ich erst wieder zurück, wenn ich wirklich in Kunduz dann mal gelandet bin und wieder mit meinem Personal sprechen kann, mit den Frauen sprechen kann. Im Moment ist das noch richtig ein Stein, der auf meinem Herzen liegt, muss ich sagen.
Ja. Seit wann wissen Sie das überhaupt, dass der Sperrvermerk rausgenommen wurde aus Ihrem Pass?
So kann man das nicht sagen. Ich weiß seit 3 Wochen, dass ich das Eilverfahren gewonnen hatte. Aber das nützt ja nichts, wenn die in die nächste Instanz gehen. Und dann musste ich erst warten, bis es rechtskräftig war. Seit Montag, 10 Uhr, habe ich den neuen Pass, der keine Einschränkung hat.
Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass Sie wieder nach Afghanistan reisen dürfen?
Dass ich irgendwann mal wieder nach Afghanistan komme, ja. Ob dürfen, das war eine andere Sache. Aber dass ich nach Afghanistan komme, das ist für mich sicher.
Wann waren Sie das letzte Mal dort?
2015, schon verdammt lange her.
Wer oder was sind eigentlich die Taliban? Können Sie uns das vielleicht ein bisschen näher erläutern?
Die Taliban sind nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Leute denken immer, das sind absolute Terroristen. Damals, wie die internationale Gemeinschaft dahin kam, da hat man angefangen, die Regierungskräfte zu stärken. Das bedeutet, die ganzen Leute, die Posten bei der Regierung haben, haben sich das Geld angerafft. Ja, wenn sie nach Kabul kommen, sehen sie Häuser, da träumen sie nur von. In Kunduz bauen sich auch die Regierungsleute Paläste. Und dann fahren sie 10 Kilometer aufs Land, da haben die Leute keinen Strom, kein sauberes Wasser und haben zum Teil auch keine Schulen. Das Gefälle ist viel, viel größer geworden durch die Anwesenheit der internationalen Gemeinschaft. Und die Leute auf dem Lande, die nicht lesen können, die nicht schreiben können, die sich auch nicht artikulieren können, aber die Waffen haben, die ziehen als Räuber rum und die sieht man zum Teil unter dem Schirm des Wortes Taliban.
Also kann man nicht sagen, Taliban gleich Kriminelle.
Nein, das kann man nicht sagen, weil das ursprüngliche Wort ist Talib, heißt Koranschüler. Wäre gleichzusetzen wie bei uns ein Priesterschüler. Die Mehrzahl von Talib ist Taliban. Das sind im Grunde genommen erstmal wertneutral, sagen wir mal, Koranschüler. So. Und das hat man dann sozusagen bezeichnet einer politischen Bewegung. Aber damals, wie die Taliban aus Pakistan nach Afghanistan gekommen sind, waren das eben Koranschüler. Die sind aber nicht gekommen, um massiv Macht auszuüben, sondern in der Zeit der Mujahedin ist Kabul zerstört worden. Da wurden die Frauen vergewaltigt. Da sind viele schlimme Dinge passiert und so kam die Bewegung der Taliban. Also ursprünglich ist das nichts Negatives. Es sind ja auch nicht alle Leute, die bei den Taliban gleich Kämpfer, sondern es gibt eben auch viel Verrückte, die Bombenattentate machen und es gibt auch viele Verbrecher und man vermischt das oftmals. Also.
Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie jetzt Ihre Arbeit in Kunduz wieder aufnehmen?
Die Frage ist nicht richtig gestellt, weil ich habe meine Arbeit nie aufgegeben. Wir haben in der Zeit auch Schulen gebaut, wir haben in der Zeit Schulen renoviert, wir haben eine Ölfabrik gebaut, wir haben das Nähprojekt weitergeführt. Also die Arbeit war nie unterbrochen, nur die Telefonrechnung ist entsprechend höher.
Wissen Sie schon, wann Sie wieder nach Kunduz fliegen werden?
Nein, das hängt ja nicht von mir ab. Also ich fliege ja nicht nach Mallorca, dass ich sage, ich setze mich in den Flieger und fliege weg. Nein, im Moment läuft dann die Planung, also da müssen meine Mitarbeiter mit der Regierung sprechen. Wie funktioniert das? Wie würde man mich also in Kabul empfangen, dass ich gleich weiter kann, dass ich da geschützt bin? Das ist jetzt ein richtiger Berg von Arbeit. Und erst an dem Tag, wo die sagen, du kannst jetzt kommen, dann geht's los. Vorher nicht. Es kann auch sein, dass ein halbes Jahr oder noch länger, dass sie sagen, geht nicht. Es hängt davon ab, dass ich reisen kann unter sicheren Bedingungen.
Sie haben ja auch eben gesagt, die Arbeit hat nie aufgehört. Wie haben Sie denn das von Bergfeld aus organisiert? Hatten Sie da entsprechende Menschen, die Sie unterstützt haben?
Also in Kundus habe ich so einen Stamm von 5 Mitarbeitern, das ist so der engere Kreis. Dann haben wir insgesamt noch weitere 25, die sind also alle ums Büro, in der Ölfabrik und so weiter. Und mit denen telefoniere ich regelmäßig, mehrere Male am Tag. Gestern habe ich 2000 Briefe meiner Vorstandskollegin gegeben zum Verschicken, damit die Leute, die spenden, auch wissen, was wir mit dem Geld machen.
Frau Schneehage, 2013 waren Sie schon einmal zu Gast bei Radio Okerwelle. Wir haben Ihren Roman Drachenkinder vorgestellt, der von Hera Lind geschrieben wurde und in dem Sie Ihre Erlebnisse von Kundus geschildert haben. 2 weitere Romane folgten. Hat Ihnen das Schreiben geholfen, die Abwesenheit von Afghanistan zu verarbeiten?
Ja, das muss ich sagen. Also insbesondere das Buch Kundus Sohn, das hat mir viel geholfen, weil in Kundus Sohn sind eigentlich alles Situationen geschildert, wo ich selbst dabei war. Die beiden Bücher habe ich ja alleine geschrieben und man muss ja auch erstmal den Weg finden und den Mut finden. Das war mir eigentlich wie so eine Therapie.
Können Sie vielleicht für unsere Hörer von Radio Okerwelle nochmal so zusammenfassen, was Sie bisher in Afghanistan geleistet haben?
Also wenn ich das jetzt alles aufzähle, dann müssen wir noch eine halbe Stunde mindestens dranhängen. Das kann man ja bei unserer Internetseite sehen. Also wir haben unter anderem 32 Schulen gebaut, über 1000 Brunnen, Brücken gebaut. Aber im Moment ist das Wichtigste, wir betreiben eine Baumwollölfabrik, mit der wir Speiseöl produzieren und den verteilen wir dann auch gratis an Witwen. Wir haben ein Nähprojekt, wo wir jedes Jahr 144 junge Frauen ausbilden als Näherin, die dann auch eine Nähmaschine kriegen. Und als Zukunftsprojekt möchten wir Wolle, die dort nicht verarbeitet wird, die haben also ganz viel Schafe und schmeißen die Wolle weg. Da wollen wir jetzt daran, dass wir wieder das richtig kardieren, die Wolle, und dass wir dann Wolldecken produzieren und die wir dann eben auch an arme Frauen weitergeben können. Und so kommt immer eins zum anderen. In Afghanistan geht das nicht so schnell, aber es geht voran.